Wir wollen uns auch vom Wort Gottes ausrichten lassen, auf das Abendmahl. Wir werden nachher den Kelch trinken, den Kelch segnen. Und ich möchte euch heute einen Text, mit euch in einen Text hineinnehmen, der uns ein Stück weit dieses Verständnis von dem Kelch etwas näher bringen soll. Mit Sicherheit nichts Neues, aber doch tiefer vielleicht und fester und in Erinnerung bringen, was dieser Kelch eigentlich wirklich bedeutet, was der Herr Jesus Christus da eigentlich tat. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzuschlagen, wer will und wer kann, das Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Dann kommt Jesus zu ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich hingegangen bin, um dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu sein. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zum Petrus: Also nicht eine Stunde könntet ihr mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, denn der Geist ist zwar willig, das Fleisch ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, und ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in Sündenhände überliefert werden. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Wir wollen uns bewusst machen, was der Kelch, den wir trinken, der Kelch, der uns an das erinnern soll, was Jesus getan hat. Wir wollen anhand dieses Textes heute uns da hineinnehmen lassen und ein Stück weit darüber nachdenken. Die Grundlage für das Werk Jesu Christi am Kreuz, die Grundlage für die Passion und den Weg bis zum Kreuz und eben auch am Werk am Kreuz, wurde errungen in Gethsemane. Da fand der eigentliche Kampf statt. Und der eigentliche Kampf fand statt um diesen Kelch. Jesus sagt: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dreimal wird uns berichtet, dreimal ringt er um diesen Kelch. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen oder Rechenschaft tragen, damit wir in würdiger Weise diesen Kelch auch trinken. Was bedeutet das? Von welchem Kelch ist hier die Rede? Was ist die Grundlage? Was bedeutet dieser Kelch? Dass das ein schwerer Kampf ist, sehen wir hier aus dem Text. Dass es Jesus nicht leicht fiel. Mit Sicherheit haben wir schon darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet. Warum kämpft Jesus? Hat er Angst gekriegt? War er doch nicht bereit, diesen Weg zu gehen? War er nicht bereit, diesen Kelch zu trinken? Was war mit diesem Kelch? Wie tief war er? Wie voll war er? Und wer hat da eingegossen? Was musste er da trinken? Jesus ringt mit dem Willen des Vaters. Dass dieser Kelch sehr schwer war, dass dieser Kelch sehr voll war, wird daran deutlich, wenn man sieht, wie intensiv Jesus da gerungen hat. Da heißt es, Jesus kommt, nimmt seine Jünger mit, nimmt auch nur die drei ganz intensiv zu sich, die Petrus, Johannes und Jakobus. Nur die können das sehen, die erleben das. Und er sagt: Meine Seele ist betrübt. Er ängstete sich. Und er sagte: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Jesus, es muss etwas sein, dieser Kelch muss etwas sein, das ihn so erschütterte bis an den Tod. Das allein die Situation, allein dieses Wissen, dass es Jesus so schwer fiel, dass er damit so gerungen hatte, zeigt uns, wie tief, wie voll dieser Kelch war. Aber was bedeutet das? In Lukas heißt das, in Lukas 22, 44, beschreibt Lukas, dass als Jesus damit gerungen hat, er Blut geschwitzt hatte. So intensiv, so viel Angst, so einen geistlichen Kampf führt er da. Auch dieser Kampf wurde ein körperlicher Kampf. Dass dieses Blut-Schweiß-Gemisch und das ist eine Krankheit, die dokumentiert, ist zwar selten, aber ist dokumentiert, dass das geschieht. Unter besonderen Angstumständen kann das passieren. Und das kann wirklich, wirklich auch dazu führen, dass jemand an dieser Seelenangst, an dieser körperlichen Angst, an die Grenzen geht und auch stirbt. Also wenn Jesus sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, dann zeigt es einfach diesen Zustand, sein Ringen, seine Angst, seine Qualen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt oder gefragt habt, warum hat Jesus so eine Angst? Was bringt ihn dazu, sich so zu fürchten? Hat Jesus, ist es die Angst vor diesem Passionsweg gewesen? War das die Angst von den Schmerzen? War das die Angst von den Leiden? War das die Angst von der Verspottung? War das die Angst vielleicht vom Kreuz und von den Nägeln, die durchbohrt haben? Was brachte Jesus so in eine Not? Was brachte Jesus so in den Hader? Wir haben gestern mit dem Hauskreis bewusst den Film Passion Christi angeschaut, von Mel Gibson. Und da, was da sehr, sehr, sehr stark herausgestellt wird und die Welt schockiert hat, war dieses körperliche Leiden Christi. Blut ohne Ende. Und da habe ich noch gelesen, hat er noch die schlimmsten Szenen rausgeschnitten, damit er mehr gezeigt werden konnte. Also die schlimmsten Szenen waren noch gar nicht gezeigt worden. Also sehr blutig, sehr grausam. Und die Bibel berichtet, dass dieser Kampf ein grausamer Kampf war. Die Bibel berichtet, in Jesaja 53 heißt es sogar, du warst entstellt, dein Angesicht wie keines Menschen. Also Jesus war entstellt und wir wissen von den römischen Berichten und von den Geschichtsschreibern, dass die Foltermethoden der Römer wirklich grausam waren. Die Auspeitschungen waren mit dieser Peitsche, mit den Lederriemen und dann hingen die Knochenstücke oder Metallstücke dran, damit sie die Haut weggefetzt hat. Also die verankerten sich regelrecht dann im Fleisch und dann wird gezogen und dann zieht es mit. Sehnen wurden durchtrennt, Arterien und so weiter. Also das Sterben ist qualvoll gewesen. Auch am Kreuz, dieses Ringen zwischen Ersticken und Zusammenbruch des Kreislaufs. Schmerzen die in den Gliedern, zerfetzte Rücken. Aber ist das gewesen, wovor Jesus so Angst hatte? Ich denke nicht. Mit Sicherheit grausam, keine Frage. Hat Jesus nicht selber kurz zuvor noch gelehrt und sagt in Matthäus 10 zum Beispiel, und fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Er sagt es in Lukas in ähnlicher Weise, ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, nach diesem aber nichts weiter tun vermögen. Fürchtet euch vor einem. Sagt er, fürchtet euch vor einem. Ich will euch aber zeigen, wenn ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Und immer wieder sagt Jesus und sagt, fürchtet euch nicht von denen, die euer Leiber töten können, die euch peinigen können. Petrus stimmt da in diesen Tenor mit ein und sagt, aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit, wenn glückselig seid ihr, fürchtet euch aber nicht von dem Schrecken. Seid auch nicht bestürzt. Petrus sagt das. In der Offenbarung lässt Jesus das ausrichten, sagt, fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Also wenn Jesus kurz davor und danach übrigens das lehrt und sagt, fürchtet euch nicht von den körperlichen Leiden, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Angst oder dass diese Pein und dass diese Seelenangst, die er hatte, nicht unbedingt die körperliche Peinigung war, vor der er so Angst hatte, vor der er so gerungen hatte. Was machte ihm so zu schaffen? Was hatte sein Herz so betrübt? Was hat ihn dazu gebracht, wirklich Blut zu schwitzen? Welche Angst war das? Es ist der Kelch. Es ist der Kelch, den er trinken muss. Warum ist dieser Kelch so grausam? Warum fürchtete Jesus sich von diesem Kelch? Und damit wir wirklich das Abendmahl in rechter Weise trinken und feiern, diesen Kelch nehmen, müssen wir begreifen, was dieser Kelch wirklich ist. Welchen Kelch hat Jesus getrunken und gibt übrigens dann auch seinen Jüngern und sagt, und jetzt trinkt auch? Kurz vor dem Palmsonntag, bevor Jesus einzieht, in Kapitel 21 ist das, Kapitel 20, da kommt Jesus, sieht Jerusalem Vers 17 und sieht Jerusalem und sagt, siehe, wir gehen nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird von den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und sie werden ihn in der Nation überliefern und ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Das weiß er. Kurz danach kommen die zwei Jünger, ich habe das schon mal erwähnt, und sagen, wir wollen zu Rechten und Linken sitzen durch die Mutter. Die beiden wollen da zu Rechten und zu Linken. Und Vers 22 ist was Entscheidendes. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr diesen Kelch trinken, um mit mir so zu herrschen? Und was war die Antwort von den Jüngern? Sie sagten zu ihm, wir können es. Ja, Jesus, können wir. Sie begriffen nicht, welchen Kelch er da zu trinken hat. Und dann die Antwort ist herrlich. Vers 23, er spricht zu ihnen, mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten, zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht mir zu. Ihr werdet meinen Kelch trinken. Und welchen Kelch meint er dann? Diesen. Den Abendmahlskelch. Ihr werdet ihn. Warum? Und da möchte ich euch gleich zeigen, welchen Kelch eben wir trinken, welchen Kelch Jesus getrunken hat. Um das zu begreifen, diese Seelennot, um zu begreifen, was dieser Kelch ist und warum Jesus so damit gerungen hat. Liebe Geschwister, wirklich, ich möchte das körperliche Leiden des Christus nicht abschmälern. Es ist grausam gewesen. Aber das ist nicht das stellvertretende Weg. Die Römer haben unmittelbar davor 2000 am Stück gekreuzigt. Die Methode wurde nicht erst bei Jesus erfunden. Die wurde perfektioniert von den Römern, von den Assyrern übernommen. Bei jedem Aufstand, jeder, der sich gegen das römische Reich aufgelehnt hat, wurde gekreuzigt. Es gibt verschiedene Arten. Und die Römer haben das so perfektioniert, dass das Leiden umso größer war. Als abschreckendes Beispiel. Übrigens nach der Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus wurden so viele gekreuzigt, dass es keine Bäume mehr gab in der Umgebung. Es wurde alles abgeholzt. Es gab da nichts mehr. So viele wurden gekreuzigt. Also bei all der Schwere und der Brutalität des Kreuzes, das ist nicht, was Jesus sein Leiden ausgemacht hat. Wie gesagt, andere sind doch auch gestorben, oder? Die ausgepeitscht wurden andere doch auch, oder? Vielleicht nicht in dieser Brutalität, aber vielleicht auch doch. Was machte diesen Kelch so aus? Wenn wir schauen und wenn wir sehen, was die Bibel uns überliefert, dann macht uns die Bibel sehr deutlich, dass Jesus bereit war, wirklich bereit war, diesen Kelch zu trinken, von Anfang an. In Johannes 18 ist eine ganz entscheidende Stelle, die uns da uns ein bisschen da näher bringt, um dieses Verständnis dieses Kelches, was dieser Kelch ist. Schaut mal in Johannes 18, nachdem Jesus in Gethsemane gefangen wird und Petrus da aufspringt und dieses anfängt sich zu wehren. Schaut mal in Vers 11, was Jesus sagt. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert weg in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn ich denn nicht trinken? Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Den Kelch, den Jesus zu trinken hat, ist ein Kelch des Vaters. Und was ist dieser Kelch? Und wir können in Jesaja hineingehen, in Jeremia, in die Offenbarung, in andere Stellen der Bibel. Und dann lesen wir, dass dieser Kelch, das ist der Kelch des Zornes Gottes ist. Der Kelch, den Jesus zu trinken hat, ist ein Becher, den Gott eingießt, voll seines Zorns und seines Gerichtes. Die Furcht, die Angst, dieser Kampf. Vater, wenn es nach deinem Willen geht, dann lass an mir dein Zorn vorübergehen. Denn keiner wusste genau, keiner kannte und wusste ganz genau, was es bedeutet, unter den Zorn Gottes zu stehen. Wir Menschen nicht. Ich würde sagen, zu wenig. Deswegen sagt Jesus, ich lehre euch, den zu fürchten. In Bezug auf die körperliche Leiden ist das, was danach kommt, weit schlimmer als und ihn nicht zu vergleichen in Bezug auf das. Wenn Jesus eben sagt, ich sage euch, aber fürchtet euch nicht von denen, die Leib töten, danach nichts zu tun vermögen. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt, fürchtet den, der nach dem Tod die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Das lehre ich euch, diesen fürchtet. In Jesaja 51, Vers 17 heißt es, raff dich auf, erhebe dich, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken, den Kelch, der Becher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Der Becher oder der Kelch, das ist der Kelch des Zornes Gottes. Jesaja 51, 22, so spricht der Herr, dein Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit seines Volkes führt. Siehe, ich nehme aus deiner Hand den Taumelbecher, den Kelch, den Becher meines Zorns. Du wirst ihn nicht mehr länger trinken. Der Becher, der Kelch, von dem Jesus so Angst hat, ich sage es nochmal, ist nicht in erster Linie das körperliche Leiden, ist in erster Linie die Strafe, die er nun erduldet. Das Gericht, das er nun jetzt bekommt. Wie sieht es aus? Wie sieht dieses Gericht über ihn aus? Schaut mal, als Jesus dreimal gerungen hat, dreimal vor dem Vater gerungen hat und darum gebeten hat, und dann heißt es, nachdem er gestärkt war, in Vers 45, dann kommt er zu ihnen und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen. Es hat was mit dieser Stunde zu tun. Im Markus-Evangelium, in Markus 35, übersetzt Markus oder synonym für den Kelch auch die Stunde. Wenn wir in Markus 14, 35, da heißt es, und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass wenn es möglich ist, sei die Stunde an ihm vorübergehe. Also da wird der Kelch synonym mit der Stunde bezeichnet. Und wenn wir dann jetzt, das ist jetzt ein bisschen Blätterei, aber wenn wir dann in Lukas hineinschauen, dann wird deutlich, was diese Stunde eigentlich ist. Im Lukas-Parallelbericht, in Lukas 22, Vers 53, da heißt es, als sie ihn eben Gethsemane dann wegführen, sagt Jesus, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jetzt ist die Stunde da. Jetzt muss ich den Kelch trinken. Und um welche Stunde geht es? Um welchen Kelch geht es? Jetzt ist eure Stunde. Jetzt. Und die Macht der Finsternis. Als Jesus am Kreuz hing, betete oder schrie den Psalm 22, den ersten Vers. Und da hieß, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Kelch, den Jesus zu trinken hatte. Das ist die Stunde, vor der er sich so gefürchtet hatte. Der die innigste und intimste Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Der von gegenseitiger Liebe. Er tat alles wegen der Liebe zum Vater und der Vater tat alles aus der Liebe zu seinem Sohn. Und jetzt kommt die Zeit, wo er sich wegen uns und wegen unserer Vergehung und wegen unserer Sünde von dieser Liebe sich trennen wird. Wo er von diesem Vater, den er liebte, den vollen Zorn empfangen wird. Wo jetzt der Vater ihn loslässt und übergibt in die Hände der seiner Peiniger und der Macht der Finsternis. Er steht nicht mehr unter dem Schutz des Vaters. Wenn ihr das Johannesevangelium von Anfang an bis Ende lest, dann werdet ihr merken, dass jedes Mal oder sehr oft Jesus sagt, es ist nicht meine Stunde. Die Maria kommt zu ihm und bittet und sagt, Jesus, das ist nicht meine Stunde. Die Brüder sagen, ab nach Jerusalem. Er sagt, Jesus, es ist nicht meine Stunde. Dann lehrt er und die wollen ihn töten und er geht durch sie durch und sie können ihn nicht fassen. Und dann heißt es, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Immer und immer wieder wird gezeigt, dass Jesus behütet, dass er unter der schützenden Hand des Vaters stand. Niemand konnte ihm was antun, denn der Vater war mit ihm. Der Vater ist mit mir. Und jetzt weiß er, jetzt kommt eine Zeit, da wird der Vater sich zurückziehen. Und er wird überliefert werden, wie er sagt, in eure Stunde. Vorher konnten sie ihm nichts antun. Sie hatten den Hass gehabt, sie wollten es und konnten nicht. Und jetzt haben sie die Stunde. Und es entlädt sich der ganze Zorn, es entlädt sich der ganze Hass. Und der Fürst der Finsternis tut sein Werk. Und Jesus schreit, in Matthäus ist das ja dieser Ausspruch, und dann heißt es, und um die sechste bis neunte Stunde, da wurde es finster. Da wurde es finster. Also wortwörtlich finster. Da kamen Wolken auf, es gab ein Erdbeben. Aber für diese Finsternis, da geht es um diese Finsternis. Und dann heißt es, und nachdem es finster wurde und Jesus sprach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Also dieser Kelch ist es, der Kelch des Zornes Gottes. Es ist Gottes Zorn, der ausgegossen wird. Wenn wir eben Jesaja aufschlagen, und das ist eines der berühmtesten Stellen, über keinen Abschnitt der Bibel wurde so viel geschrieben und wurde so viel gepredigt und wurden so viele Kommentare und Bücher geschrieben, wirklich, wie über Jesaja 53. Eigentlich ist es 52, 53. Schaut mal, da heißt es, siehe, mein Knecht wird einseitig handeln. Er wird so erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das ist eine Erhöhung. Und davor kommt nämlich die Erniedrigung. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war dein Aussehen. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihnen werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und sie werden und nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Das ist Evangelium. Von was? Und dann schreibt Jesaja, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Es ist wie ein Trieb von ihm aufgesprossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hat er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von Menschen verlassen, ein Mann mit Schmerzen und Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir hatten ihn nicht geachtet. Warum? Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sich auf sie geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Er hat an unserer Stelle gelitten. An unserer Stelle. Hier heißt es, unsere Leiden, unsere Schmerzen. Und liebe Geschwister, es geht nicht in erster Linie um körperliche Leiden, um körperliche Schmerzen. Jesaja sagt es, um welche es ging. Doch er war durchbohrt, um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Darum geht's. Das ist das Leiden. Das ist der Schmerz. Vergehen und Sünden. Die Strafe lag auf ihn wegen der Vergehen und wegen dieser Sünden. Vers 6. Der Herr aber ließ ihn treffen, unsere Schuld. Wer ließ ihn treffen? Der Herr. Es ist der Zornesbecher Gottes. Der Herr ließ ihn treffen. Und er tat seinen Mund nicht auf. Vers 8. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Wegen Vergehen seines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Vers 9. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Druck in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Liebe Geschwister, wir dürfen das nicht so verstehen, dass der Herr sich freute darüber. Es war sein Wille. Es war der Wille des Vaters, weil es der einzige Weg war, uns Menschen zu erlösen. Weil es der einzige Weg war, dass wir nicht diesen Becher trinken müssen. Dass nicht uns der Zorn Gottes trifft. Er hat unsere Sünden, er wurde bestraft für unsere Sünden. Liebe Geschwister, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, den Gott hätte gehen können, um uns zu erlösen, wäre er gegangen. Dieses Ringen Jesu im Garten Gethsemane, Vater, wenn es nur irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch, lass diese Stunde an mir vorübergehen. Und der Vater sagt, nee, das ist schon okay, so. Es gibt zwar einen anderen Weg, aber du musst halt diesen Weg gehen. Oder? Ich habe schon ein, zweimal gesagt, ich habe solche Sätze gehört. Gott ist ja allmächtig. Und Gott hätte ja verschiedene Wege wählen können. Aber er hat sich halt für diesen entschieden. Nein. Diese Bitte von seinem Sohn abzuschlagen, nur weil er sich neben vielen anderen nur diesen Weg sich halt festgesetzt hat. Es gibt keinen anderen Weg. Einer musste die Strafe tragen für unsere Sünden. Das ist die Not. Das ist es, wovor Jesus sich so fürchtete. Das ist ein Kelch, den er trinken musste. Das ist der Sündenkelch. Das ist der Zorn Gottes. Das ist die Entfernung. Jesus wusste, und jetzt kommt die Stunde, dann werde ich die Konsequenzen der Sünden der ganzen Welt tragen. Und das ist die Gottverlassenheit. Das ist die Gottverlassenheit. Die trug er für mich. Die trug er für dich, die Gottverlassenheit. Wenn Jesus sagt, ihr könnt nicht meinen Kelch trinken, könnt ihr sie uns sagen, ja. Da sagt er, ihr werdet zwar. Welchen Kelch werden wir trinken? Wir werden diesen Kelch trinken, an den wir uns erinnern, dass er stellvertretend für uns das getan hat. Er nahm uns in seinen Tod. Andersrum, er starb unseren Tod. Er erfuhr das Gericht des Vaters an uns, was eigentlich uns gilt. Und dieses Ringen der Gethsemane, ist es ein Ringen um den Willen des Vaters, indem er seinen Willen unter ihn unterstellt. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber manche haben so Schwierigkeit mit diesem Text, weil sie sagen, ja, wie kann es sein, dass Jesus nicht für uns sterben wollte? Wieso hat er sich dagegen gewehrt? War das nicht sein Wille von Anfang an gewesen, in diese Welt zu kommen, oder? Hat er nicht eben gesagt, das ist ein Kelch, den ich trinken soll? Zu diesem Zweck bin ich in diese Stunde gekommen? Wieso kämpft er dann so? Hier sehen wir, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen hat. Er zeigt, hier werden wir sichtbar, was das Erlösungswerk eigentlich ist. Er war gehorsam bis zum Tod. Und nirgendwo sehen wir diesen Gehorsamsakt so intensiv, ringend, wie er bewusst sich unter den Willen Gottes stellt. Dieses Gebet erfahren wir hier wirklich bewusst. Jesus nimmt sie bewusst auch einen Steinwurf entfernt, damit sie sehen und damit sie lernen. Der erste Mensch, der ist nicht willens, seinen Willen unter den Willen des Vaters zu stellen. Angst, das ist keine Sünde. Übrigens, Müdigkeit ist auch keine Sünde. Und all diese Dinge, die hier Petrus und so, ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass wir unseren Willen über den Willen des Vaters stellen. Jesus erteilt ihnen eine Lektion da und sagt, schaut mal, das ist der Kampf, das ist der geistliche Kampf. Es geht um den Willen des Vaters. Und die Menschen können das nicht tun. Und er tut es für uns. Er ringt diesen Willen in Bewusstsein all diesen der Seelennot. Er unterstellt seinen Willen dem Willen des Vaters. Das ist unsere Gerechtigkeit. Das ist der Gehorsam des Christus. An allem, was er litt, litt er den Gehorsam. Hebräer 4, glaube ich, ist das. In Philipper 2. Habt die Gesinnung Christi in euch. Er hielt nicht krampfhaft an der Göttlichkeit fest, sondern legte das ab, kam auf diese Welt, wurde gehorsam bis zum Tod. Das, was wir nicht schaffen. Genau dafür ist er gestorben, für unser Ungehorsam. Über diesen Ungehorsam der Menschheit ergießt sich der Zorn Gottes. Und jetzt kommt diese Stunde. Jetzt kommt diese Stunde, wo Gott auf Christus hin, darf ich mal so sagen, seinen ganzen aufgesparten Zorn entlädt. In Römer 4 heißt das, er hat das, in Römer 3, dass er in der Langmut ertragen hat, bis auf Christus hat er das ertragen. Die ganzen Sünden der Menschheit hat er so lange getragen, im Wissen, es kommt einer, der wird dafür büßen. Und nun entlädt sich dieser ganze Zorn am Golgatha. Und Jesus weiß, was das bedeuten wird, wenn Gott seinen Zorn ausgießt. Er weiß das. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dann aber doch nicht mein Wille, so dein Wille geschehe. Diesen Kelch hat Jesus getrunken. Er starb meinen Tod. Er starb für meine Vergehungen. Er starb für mein Ungehorsam, für mein nicht meinen Willen unter den Willen des Vaters stellen können. Er starb oder er erlitt die Gottverlassenheit, die eigentlich mir zusteht. Er war der Macht der Finsternis so ausgesetzt, wie es eigentlich mir zugestanden hätte. Ich möchte uns das von Jesaja nochmal vorlesen und dann singen wir ein Lied und wollen daran im Abendmahl gedenken. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird er durch seine Hand gelingen. Um der Mühsel seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zu Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst auflegen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit den Gewaltigen wird er Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und sich selber zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist der Kelch, den Jesus getrunken hat. Wir wollen jetzt ein Lied singen und dann wollen wir das Abendmahl feiern.